geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Im Studio begrüßen euch heute
Hermine
und Uwe. Unser heutiges Thema ist das 8. nachhaltige globale Entwicklungsziel, das SDG 8. Darin geht es um nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit für alle.
Den genauen Inhalt mit den Unterzielen und Maßnahmen stellen wir euch nach einer Musik vor. Außerdem sprechen wir über die globalen Herausforderungen des Ziels und mit Rolf Düber vom DGB Thüringen reden wir über die Herausforderungen, die sich in Bezug auf dieses Ziel aus gewerkschaftlicher Perspektive stellen. Das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 8, SDG 8, fordert dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle zu fördern. Um das zu erreichen, gibt es insgesamt 10 Unterziele und 2 Maßnahmeempfehlungen.
Das erste Unterziel lautet, ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und insbesondere ein jährliches Wirtschaftswachstum des Bruttoinlandsproduktes, kurz BIP, von mindestens 7% in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechtzuerhalten.
Als zweites wird gefordert, eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Modernisierung und Innovationen erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren.
Das dritte Unterziel besagt, entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstützen und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu begünstigen.
Als Viertes wird gefordert, bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anzustreben. Im Einklang mit dem 10-Jahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen.
Das Unterziel 5 will bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen.
Angestrebt wird in Unterziel 6 bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich zu verringern.
Nach Unterziel 7 sollen sofortige und wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der schlimmsten Folgen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherzustellen und bis 2025 jede Form von Kinderarbeit ein Ende zu setzen.
In Unterziel Nummer 8 steht, die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeiterinnen und der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu fördern.
Entsprechend dem Unterziel 9 wird angestrebt, bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus zu erarbeiten und umzusetzen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert.
Das 10. und letzte Unterziel besagt, die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern.
Weiterhin benennt das SDG 8 zwei Maßnahmen. Zum einen sollen die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöht werden, unter anderem durch den erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am wenigsten entwickelten Länder.
Zum anderen wird vorgeschlagen, bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen und den globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation umzusetzen.
Was das alles genau bedeutet und was das mit Deutschland und Thüringen zu tun hat, versuchen wir mit unseren nächsten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu klären.
This is the nation where we like to draw the blinds. Miseducation of the pure, unblemished mind. A simple question of personal fame. The child gets frowned upon. The conversation is brought to a close. Golden lexicon.
Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Annette Niederfranke, die Direktorin der Repräsentanz der Internationalen Arbeitsorganisation. Schönen guten Tag, Frau Niederfranke.
Guten Morgen.
Meine erste Frage. Die ILO wurde als Internationale Arbeitsorganisation bereits 1919 gegründet und ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Würden Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erläutern, was Ihre Aufgaben sind und was Sie so machen?
Im Konzert der Vereinten Nationen, die ja insgesamt für Fragen zuständig sind, die sich global stellen, also Fragen von Vertreibung, Fragen von Menschenwürde, Fragen von Weltfrieden, ist nun die Internationale Arbeitsorganisation die Organisation, die sich damit beschäftigt, dass Menschen unter würdigen Bedingungen arbeiten weltweit, dass Arbeitsrechte und Normen eingehalten werden und dass Menschen eine ausreichende soziale Sicherung haben. Damit verbunden ist ganz automatisch bei der ILO, dass es auch um Interessenvertretung geht. Das heißt also, dass Menschen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer ihre Interessen vertreten können. Und deswegen ist unsere Organisation so aufgebaut, dass nicht nur Regierungen Mitglieder sind, sondern auch Arbeitgeberorganisationen und internationale Gewerkschaften. Und dieses Zusammenspiel bringt dann sowohl die Normen hervor, die wir machen, aber auch die konkreten Projekte, in denen wir versuchen, diese Normen, diese Grundsätze, diese internationalen Arbeitsrechte tatsächlich auch durchzusetzen und in Ländern, wo wir wirklich eine weiße Fläche haben, überhaupt erstmal Strukturen zu schaffen, damit dies passieren kann.
In der Verfassung der ILO von 1919 ist als grundlegende Zielsetzung festgelegt, ich zitiere, die Sicherung des Weltfriedens durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen. Jetzt frage ich mich, wie können denn gute Arbeits- und Lebensbedingungen den Weltfrieden sichern?
Wir haben gelernt und deswegen ist das Entstehungsdatum so wichtig. 1919 ist die ILO gegründet worden. Das war eben nach dem Ersten Weltkrieg und zwar im Kontext der Versailler Friedensverträge. Weil man richtigerweise und klugerweise erkannt hat, dass es natürlich nicht nur so ist, dass man international Weltfrieden herstellen kann, indem man Konflikte entschärft und zum Beispiel Waffen reguliert, sondern es kommt eben wesentlich darauf an, dass Menschen unter gerechten Bedingungen leben können, dass es einen Ausgleich gibt zwischen Arm und Reich, dass es gleiche oder gleichwertige Bedingungen überall auf der Welt gibt. In dem Moment, wo Regionen zurückbleiben, wo es keine Lebens- und Arbeitsperspektiven gibt, das erleben wir ja zurzeit zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas, da entsteht Unruhe, da entsteht Verzweiflung und das führt unweigerlich und sehr häufig zu Konflikten. Und aus diesem Grunde hat man damals erkannt und das damit auch umgesetzt mit der Gründung der ILO, dass Arbeits- und Lebensbedingungen, gerechte Arbeits- und Lebensbedingungen tatsächlich die Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen auch friedlich miteinander leben, was wiederum den Weltfrieden dient.
Dann sind ja die Intentionen der Internationalen Arbeitsorganisation seit ihrer Gründung und die Intentionen der Agenda 2030 und der globalen nachhaltigen Entwicklungszielen ganz ähnlich ausgerichtet. Thema unserer heutigen Sendung ist das 8. globale nachhaltige Entwicklungsziel, in dem es um nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit geht. Was versteht die ILO unter menschenwürdiger Arbeit?
Menschenwürdige Arbeit ist erstens eine Arbeit, in der Menschen vor Ausbeutung geschützt sind, in der sie zweitens nicht gefährdet sind, also wo keine Gesundheitsgefährdungen, keine Belastungen dort sind, die ihr Wohlbefinden beeinträchtigen, wo es um ein faires Einkommen geht, das gehört eben auch dazu, ein existenzsicherndes, faires Einkommen. Und wo es natürlich darum geht, dass man seine Interessen tatsächlich auch vertreten kann, dass man nicht willkürlich Handlungen Dritter ausgeliefert ist, dass es sowas wie eine gewerkschaftliche Vertretung gibt und dass man seine Stimme erheben kann. Diese Punkte gehören unweigerlich zusammen und sie zusammen bilden eigentlich die Plattform dafür, dass menschenwürdige Arbeit stattfinden kann.
Und wie sieht es damit weltweit aus?
Naja, Es sieht weltweit eben so aus, dass wir überhaupt nicht zufrieden sein können. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit an. Wir haben im Moment 2,8 Millionen Menschen, die weltweit durch menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sterben oder verletzt werden. Jüngere sind davon übrigens in sehr viel höherem Prozentzahl betroffen. Ich will gar nicht darüber reden, dass der Wirtschaft dadurch enorme Kosten entstehen. Auch das ist natürlich ausgerechnet, 299 Billionen US-Dollar oder, wenn man es anders sagt, 3,4% des globalen weltweiten Bruttosozialproduktes gehen verloren. Wichtig ist aber, dass natürlich diesen Menschen nicht nur Leben und Arbeit genommen wird, sondern dass ihren gesamten Familien die Perspektive genommen wird und ganzen Ländern und Regionen. Und das ist etwas, was uns vielleicht in Regionen wie Deutschland, in der wir nicht so stark davon betroffen sind, trotzdem unmittelbar angeht. Nicht nur, weil wir weltweit vernetzt sind, sondern weil wir einen Großteil unserer Produkte natürlich auch dort produzieren lassen. Also das heißt, wir sind nicht nur moralisch betroffen, sondern wir sind tatsächlich auch mitverantwortlich.
Für mich ist es dann ja aber, wenn jemand schlecht bezahlt wird, in dem Falle gut, weil die Produkte dann billig sind.
Genau. Also gut ist es natürlich nicht, aber dieser Zusammenhang besteht. Es hat aber was damit zu tun, dass wir eben im Westen, in den entwickelten Industrien, ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass es nicht richtig sein kann und auch nicht funktionieren kann, wenn wir T-Shirts für 2 Euro kaufen, unsere Waschmaschinen immer billiger werden und. Das hat unmittelbar was damit zu tun, dass an anderer Stelle ausgebeutet wird und das schlägt sich unmittelbar wieder auch auf unsere Länder zurück. Also wir sehen gerade auch in der Flüchtlingskrise, dass viele Menschen sich aus verständlichen Gründen auf den Weg machen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und was wäre die beste Verantwortung oder die beste Handlung, dafür zu sorgen, dass in den Ländern faire Bedingungen sind, auch um den Preis, dass unsere Kleidungsstücke und unsere Konsumgüter dadurch wieder teurer werden und vielleicht den Preis erreichen, der eigentlich zu erzielen wäre.
Thank you.
Zwangsarbeit, ja sogar moderne Sklaverei und Menschenhandel sind in dem Zusammenhang ja die gravierendsten Auswirkungen, die es doch auch in unserer modernen Welt immer noch gibt. Gibt es denn Regionen, die davon besonders stark betroffen sind?
Ich will vielleicht an dieser Stelle jetzt nicht ganz viele Zahlen nennen, aber ich möchte doch ein paar Zahlen nennen, die nämlich eben zeigen, wie diese Verteilung ist. Weltweit kann man sagen, dass 21 Millionen Menschen von Zwangsarbeit betroffen sind. Mehrheitlich auch Frauen und Mädchen durch Arbeit in Haushalten, aber auch durch sexuelle Ausbeutung. Wenn wir dann aber nochmal genau gucken nach den Regionen, sehen wir, in Nordamerika haben wir 1,5 Millionen, in Südamerika 1,8 Millionen Zwangsarbeiter, in Afrika 3,7 Millionen, aber auch Europa und Zentralasien wird mit 1,6 Millionen gezählt. Der Löwenanteil ist tatsächlich Asien und Pazifik mit 11,7 Millionen und die arabischen Staaten sind mit 600.000 gezählt, wobei ich davon überzeugt bin, dass das unterbewertet ist, weil in vielen Ländern dort auch keine Statistiken sind. Aber wir sehen damit, Zwangsarbeit ist natürlich ein Thema in Asien, aber es ist auch in allen anderen Regionen ein Thema. Bei der Kinderarbeit sieht das ähnlich aus. Auch da sehen wir Asien, Pazifik mit 78 Millionen. Wir sehen aber auch Nordamerika und wir sehen auch die Nordafrika und die arabischen Staaten mit 9,2 Millionen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es eine Region der Welt gibt, wo Zwangsarbeit und Kinderarbeit nicht stattfindet. Es gibt konzentrierte Regionen, aber wir müssen auch vor die eigene Haustüre gucken.
Die ganz nahe Haustüre ist ja Deutschland. Wie ist es denn da? Gibt es hier auch Zwangsarbeit oder Kinderarbeit oder Ähnliches?
Naja, wir kennen in Deutschland diese gravierenden Formen in der Masse, wie wir sie in anderen Regionen kennen, heute so nicht mehr. Aber ein Blick in unsere Geschichte zurück zeigt, dass es das gab, selbstverständlich zu Zeiten der Industrialisierung. Aber auch heute ist es so, dass gerade im Bereich sexueller Ausbeutung, Kinderpornografie, Kinder in besonderer Weise betroffen sind und Frauen. Wir sehen aber auch, dass eine Gruppe, die besonders gefährdet ist, natürlich Migrantinnen und Migranten sind, die um Geld dazu zu verdienen, auch in illegale Arbeit hineingehen. Wir sehen vereinzelt in Regionen Deutschlands Menschen, die morgens, ich sage das Wort nicht gerne, aber auf dem Arbeitsstrich von Unternehmen aufgefangen werden, um dann für einen sehr, sehr geringen Stundenlohn Tag für Tag zu arbeiten. Das geschieht ja nicht aus einem freien Willen heraus in den Standards, in denen wir hier in Deutschland leben und arbeiten, sondern das sind genau diese Schattenseiten, die es auch hier zu bekämpfen gilt.
Stichwort Kinderarbeit. Die soll ja laut dem SDG 8 bis 2025 abgeschafft werden. Jetzt gibt es aber zum Beispiel in Bolivien eine Kindergewerkschaft, die explizit für ihr Recht auf Arbeit kämpfen. Was halten Sie als ILO denn davon?
Also wir als ILO haben zu Kinderarbeit, das ist ja wirklich eines unserer Gebiete, in dem wir über Jahrzehnte aktiv sind. Und im Übrigen, das muss ich an der Stelle sagen, wo wir tatsächlich eine Verbesserung sehen. Im Bereich der Kinderarbeit haben wir weltweit große Fortschritte gemacht. Wir können einen Rückgang um ein Drittel seit 2000 sehen. Trotzdem sind es zu viel. Ich will das nur sagen, um zu zeigen, man kann was verändern in dem Bereich. Für uns ist das Thema Verbot von Kinderarbeit ein essentieller Bereich. Er gehört zu einer der 8 Kernarbeitsnormen der ILO und hat damit für uns und damit für die Weltgemeinschaft den Rang eines universellen Menschenrechts. Das heißt, wir können Initiativen, die Kinderarbeit in irgendeiner Art und Weise legalisieren, nicht unterstützen. Deswegen sind wir tief davon überzeugt, und dahin geht auch unsere Aktivität, unsere Projekte vor Ort, dass wir, und das ist der entscheidende Punkt, den Eltern dieser Kinder Arbeit verschaffen, dass wir Strukturen schaffen, in denen die Kinder nicht zu den Ernährerinnen und Ernährern der Familie gehören, und Strukturen schaffen, in denen wir sie runter von der Straße holen und rein in die Bildung bekommen. Das ist die Aufmerksamkeit oder der Blick, der da drauf gehört, und nicht das Schaffen einer Struktur wie einer Kindergewerkschaft, die eigentlich eine Tat der Verzweiflung ist.
Da muss quasi der Blick ein wenig geweitet werden und eben nicht nur auf die Kinder, sondern auf die ganzen wirtschaftlichen und sozialen Umstände.
Und die Familien natürlich.
Genau, und die Familien geschaut werden in Bezug auf die anderen Probleme, die es mit Menschen unwürdigen Arbeitsbedingungen gibt. Was kann denn die Weltgemeinschaft oder was muss die Weltgemeinschaft dahingehend tun? Und was kann denn vielleicht auch von Deutschland aus getan werden, damit sich da was verbessert?
Also ich glaube, dass die Weltgemeinschaft an der Stelle sich tatsächlich aufgemacht hat und dass Länder wie Deutschland, andere Industrieländer tatsächlich nicht nur verstanden haben, sondern das auch einbringen in die internationalen Debatten, dass aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Produkte und Dienstleistungen tatsächlich in Lieferketten produziert werden, wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen können. Natürlich ist, wenn da drauf steht Made in Germany, aber ein Großteil der Produkte ist in anderen Ländern entstanden, erwartet eigentlich jeder, dass nicht nur die Qualität eingehalten wird, dieses Versprechen Made in Germany, sondern wir verbinden damit auch die Erwartung, auch als Konsumenten, glaube ich, dass diese Produkte unter menschenwürdigen Umständen hergestellt sind. Und insofern ist die gesamte Initiative, die wir schon bei G7 hatten, bei G20 hatten, menschenwürdige Bedingungen in globalen Lieferketten zu schaffen, damit auch Unternehmen in die Pflicht zu nehmen, international auszuweiten, ein Inspektorensystem, sodass diejenigen, die sich nicht daran halten, tatsächlich auch geahndet werden. Das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. Und natürlich das Schaffen von Strukturen in den Ländern, in denen wir Zwangsarbeit, in denen wir menschenunwürdige Arbeit sehen. Und was meine ich mit Strukturen? Damit meine ich Interessensvertretungen, gewerkschaftliche Strukturen, sozialen Basisschutz, der natürlich in Pakistan oder in Vietnam oder in Ländern Afrikas im Moment anders aussieht als das, was wir in Deutschland über mehr als 100 Jahre erarbeitet haben. Aber diese Grundstandards, die gilt es eben tatsächlich einzuhalten und durchzusetzen und auch Unternehmen, die sich nicht daran halten, tatsächlich an den Pranger zu stellen.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Werden denn diese Standards Ihrer Meinung nach oder Ihres Wissens nach auch in Deutschland eingehalten und erfüllt?
Also Sie fragen mich jetzt aus einer internationalen Perspektive, und aus einer internationalen Perspektive ist ein Land wie Deutschland mit den Schattenseiten, die ich gerade genannt habe, natürlich ein Land, das nicht vergleichbar ist mit Ländern und Arbeitsbedingungen Asiens. Aber natürlich gibt es auch hier in diesem Land Schattenseiten, Und dafür gibt es aber auch Strukturen. Es gibt Interessensvertretungen, es gibt Gewerkschaften, es gibt Medien, die das verfolgen. Das heißt, wir haben eine Aufmerksamkeit und eine Wachheit dafür. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und diese Aufmerksamkeit und Wachheit, die brauchen wir eben weltweit für solche Themen.
Das ist dann ja auch schon ein Teil, was jeder Einzelne dazu beitragen kann. Was wäre denn auf der politischen Agenda Ihrer Ansicht nach notwendig, damit das weltweit verbessert wird?
Also ich glaube, man kommt nicht umhin, miteinander zu reden und um gemeinsame Standards zu ringen. Ich bedauere sehr, dass die G20-Verhandlungen in Deutschland in der Öffentlichkeit sehr stark unter dem Stichwort Krawall in Hamburg wahrgenommen wurden. Was dahinter aber stattgefunden hat, nämlich dass so unterschiedliche tatsächlich Führerinnen und Führer wie Erdogan, Putin, Macron, Juncker, Merkel, aber eben auch Südafrika, Argentinien an einem Tisch gesessen haben, um sich auf etwas Gemeinsames zu verständigen. Ich glaube, es geht kein Weg daran vorbei. Das ist der eine Punkt. Und das ist ein mühsames Geschäft. Der zweite Punkt ist, dass natürlich Sozialpartner wichtig sind. Die Hauptakteure im Wirtschaftsbereich, also Unternehmen, Unternehmensverbände, aber eben auch Gewerkschaften und Interessensvertretungen. Das halte ich für einen zentralen Punkt, dass diese Strukturen aufgebaut werden, damit der Einzelne in den ganz unterschiedlichen Ländern tatsächlich auch Stellen hat, an die er sich wenden kann. Und natürlich sind wir auch da nochmal wieder der Blick vor die eigene Haustür als diejenigen, die unter anderen Bedingungen, unter besseren Bedingungen leben und arbeiten, auch gefordert, vielleicht in unserem Konsumverhalten uns zu verändern. Sondern an der Stelle tatsächlich auch mit der Konsumentenmacht zu zeigen, dass man nicht bereit ist, Produkte zu kaufen, von denen man gar nicht weiß, unter welchen Bedingungen die hergestellt sind. Ich glaube, dafür kann man eine Öffentlichkeit schaffen und auch eine Bereitschaft schaffen. Und ich glaube, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren ist eigentlich das, was eine Verbesserung der Situation zeigt. Nochmal im Bereich der Kinderarbeit haben wir das tatsächlich gesehen, dass an dieser Stelle etwas passiert ist. Im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sehen wir im Moment, dass in den letzten Jahren die Zahlen sogar hochgegangen sind. Also wir verzeichnen mehr Menschen, die unter Arbeitsschutzverletzungen leiden oder sogar tödlich verunglücken als noch vor wenigen Jahren. Woran kann das liegen? Also wir sind davon überzeugt und haben dafür Hinweise, dass die Menschen sowas auch mehr melden, dass die Aufmerksamkeit drauf liegt. Das heißt also, dass man sich traut, auch Fehler öffentlich zu machen, um aus so einem Fehlermanagement heraus nach besseren Lösungen zu suchen. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel ganz verschiedener Faktoren und es ist, glaube ich, auch nicht so, dass eine Lösung für alle Regionen wirklich funktioniert. Das Gute oder das Wertvolle an der ILO ist, damit komme ich zum Anfang zurück, ist, dass sie in den Regionen vertreten ist, dass sie Büros dort hat, dass sie nationale Mitarbeiter hat und dass die im Zusammenspiel mit denen, die international die Expertise haben, versuchen, nicht einfach nur Projekte umzusetzen, sondern Strukturen aufzubauen und Systeme aufzubauen, wie Inspektorensysteme im Bereich der Arbeit, sodass auch in Landstrichen, wo man nicht gut unterwegs sein kann, die schnell mit Motorrädern aufs Land hinausfahren und unangekündigt wirklich die Arbeitsbedingungen überprüfen. Dieses in der Fläche präsent zu sein, ist aus meiner Sicht eines der entscheidenden Punkte. Das verbunden mit dem strengen Willen einer Weltgemeinschaft.
Sie hatten jetzt angesprochen, dass sozusagen eigentlich alle auch eine gewisse Verantwortung übernehmen können, indem sie sich eben bewusst für oder gegen bestimmte Produkte beim Einkaufen entscheiden. Dazu ist es notwendig, die Informationen zu bekommen. Bei der ILO scheint mir das ja möglich zu sein. Wo und wie können sich denn Interessierte da vielleicht weiter informieren?
Also wir gehen nicht auf die Ebene der Produkte. Wir gehen tatsächlich auf die Ebene, inwieweit halten Staaten Arbeits- und Sozialnormen ein? Sind die Dinge ratifiziert? Ist das umgesetzt in nationales Recht? Und das kann man bei uns auf der Website sich anschauen, länderbezogen sich anschauen. Man kann auch Beschwerde einlegen. Es gibt auch unabhängige Beschwerdeausschüsse, die dem nachgehen und die dann wiederum auf die Länder zugehen. Wir fordern von den Ländern selber Reports an. Also das ist eigentlich so ein Zusammenspiel dieser Instrumente, die da entscheidend sind.
Die Internetseite ist ilo.org.
Genau. Und von da aus kann man auch auf die deutsche Seite kommen. Wir haben auch eine Seite in Deutschland, die wir hier pflegen, wo wir die Informationen bekannt machen. Wir haben einen Newsletter. Unser nächster Newsletter wird zu Afrika gehen, zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen dort. Es gibt da viele Möglichkeiten, sich zu informieren.
Das ist doch zum Schluss nochmal ein schöner Aufruf. Es gibt die Möglichkeiten, sich zu informieren, unter anderem bei der Internationalen Arbeitsorganisation. Am Telefon war Dr. Annette Niederfranke, die Direktorin der Repräsentanz der International Labour Organisation aus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Im Studio begrüßen wir nun Rolf Düber vom DGB Hessen-Thüringen, der dort Gewerkschaftssekretär für Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie Europa ist. Hallo Rolf.
Hallo, schönen guten Tag.
Die Forderungen von Ziel 8, der nachhaltigen globalen Entwicklungsziele, dürften doch eigentlich alle im Sinne der Gewerkschaften sein. Oder gibt es da auch Gegenteiliges?
Nein, wir sind natürlich erstmal sehr zufrieden, dass dieses Ziel aufgenommen worden ist. Und wir hoffen natürlich auch, dass es auch in Thüringen auch bundesweit entsprechend aufgenommen wird. Wichtig wäre für uns natürlich, dass da auch Indikatoren hinter diesem Ziel stehen, also überprüfbare Umsetzungskriterien, um eben das Ziel einer menschenwürdigen Arbeit auch in Thüringen umsetzen zu können.
Ja, dann wollen wir mal ins Detail gehen und aus Thüringer Perspektive auf die Einzelheiten schauen. Ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, kurz BIP in Thüringen, von 3,1% in 2014, 2,5% in 2015 und 1,8% in 2016, also das, was allgemein immer als Wirtschaftswachstum bezeichnet wird. Ist das denn nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ist das gut für Thüringen?
Also es gibt die lang verbreitete Mehrheit, dass Wirtschaftswachstum auch gleich Wohlstand und Arbeitsplätze schafft. Das ist nicht so. Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und der Beschäftigungsentwicklung. Das ist natürlich klar. Aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass wir schon in Thüringen im gelobten Land sind, sozusagen Vollbeschäftigung haben, super gute Arbeitsplätze und so weiter. Sondern die Frage ist, wie das Bruttoinlandsprodukt im Einzelnen zustande kommt und vor allen Dingen auch, wer die Ergebnisse der Produktion und der Dienstleistungen, die erbracht werden, vereinnahmt. Und da ist es so, wenn das die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen selbst wären, wäre das ja gut. Aber wir stellen fest, dass vieles natürlich auch als Gewinneinkommen an anderer Stelle vereinnahmt wird.
Das unter Ziel 2 fordert technologische Innovation und Konzentration auf hohe Wertschöpfung und arbeitsintensive Sektoren. Was habe ich mir denn darunter vorzustellen und wie sieht es da in Thüringen aus? Oder anders gefragt, aus welchem Bereich ist die Thüringer Wirtschaft hauptsächlich zusammengesetzt?
Ja, da sind wir schon bei einem Problem. Wir stellen fest, in Thüringen gibt es einen gespaltenen Arbeitsmarkt. Es gibt auf der einen Seite durchaus Beschäftigung, die zunimmt, die auch relativ gute Löhne anbietet, wo wir auch eine positive Entwicklung sehen. Das sind vor allen Dingen aber die Bereiche, wo Tarifverträge gelten. Und da werden höhere Löhne gezahlt, nur mal als eine Zahl. Bei den Löhnen Ost-Westdeutschland gucken wir immer, obwohl wir natürlich mit nach so vielen Jahren deutscher Einheit auch in die Region im Einzelnen noch mal schauen müssten. Aber nur mal die Zahl: Thüringen im Vergleich zu Westdeutschland liegen die Löhne im Moment bei 78% über alles gerechnet. Wenn man allerdings die Tariflöhne nimmt, ist es etwa bei 98%. Das heißt, in vielen Bereichen wird immer noch Niedriglohn gezahlt. Der Mindestlohn, der eingeführt worden ist, war eine große Hilfe, ist aber leider viel zu niedrig. Also da sind über 200.000 Beschäftigte in Thüringen, haben eine Lohnsteigerung bekommen. Das ist sehr positiv. Allerdings sind die Löhne insgesamt immer noch zu niedrig.
Das klingt auch für ein bisschen für mich nach das, was ich mir unter so prekäre Beschäftigung vorstelle. Ja, und wie ist das Verhältnis zu dem Schlagwort der menschenwürdigen Arbeit? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Ja, wir übersetzen als Gewerkschaft den Begriff menschenwürdige Arbeit in gute Arbeit. Das ist ein Begriff, den die Gewerkschaften geprägt haben, obwohl mittlerweile sehr viele diesen Begriff übernehmen und oft sehr falsch auch übernehmen und behaupten einfach, sie hätten gute Arbeit. Nämlich gute Arbeit, nur mal ein paar Kriterien dazu. Wir sagen, das muss ein faires Einkommen sein, das existenzsichernd ist. Es muss eine berufliche und soziale Sicherheit geben. Es muss im Betrieb auch Arbeits- und Gesundheitsschutz realisiert sein. Es muss vor allen Dingen eine sinnstiftende und gesellschaftlich sinnvolle Arbeit angeboten werden. Dann muss natürlich auch ein wertschätzender Umgang zwischen den Beschäftigten einschließlich der Vorgesetzten stattfinden. Also ein gutes Betriebskultur muss vorherrschen. Es muss ein guter Informationsfluss im Betrieb sein, Arbeitnehmerdatenschutz. Aber vor allen Dingen auch Mitbestimmung im Betrieb ist ganz wichtig, dass es eben auch, wenn gewünscht ist, Betriebs- und Personalräte gibt. Und natürlich auch Qualifizierung ist ein großes Thema. Und last not least, natürlich muss auch ein Betrieb heute angesichts der Klimakrise auch Umwelt- und Ressourcenschutzkriterien einhalten.
Haben alle Arbeitenden in Thüringen einen menschenwürdigen Arbeitsplatz und auch Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen?
Das ist ja schon angesprochen worden. Das ist so, dass wir eben eine gespaltene Situation haben. In einem Großteil der Betriebe kann man sagen, da gibt es eine gute Arbeitskultur und es gibt auch Löhne, die durchaus akzeptabel sind. Auf der anderen Seite gibt es aber einen sehr großen Sektor. Wir rechnen etwa mit 35% der Beschäftigten, die atypisch oder prekär arbeiten. Das heißt, in Leiharbeit sind, in Befristung, in Minijobs oder Ähnlichem. Und da keine menschenwürdige und keine existenzsichernde Beschäftigung haben, weil sie können nicht planen, sie können auch keine Familie gründen. Und was vor allen Dingen wichtig ist, Arbeit muss existenzsichernd heute und auch morgen sein, nämlich das ganze Thema Altersarmut. Vielleicht dazu auch mal eine Zahl. Man muss 45 Jahre aktuell 11,68 Euro als als Stundenlohn bekommen, also 45 Jahre 11,68 Euro als Stundenlohn. Wenn man das brutto bekommt, liegt man gerade oberhalb der Grundsicherung, was die Rente anbetrifft, von 700 so viel Euro. Und man muss eigentlich deutlich mehr Stundenlohn bekommen als 11,68 Euro, um eben heute einen vernünftigen Lohn zu haben und später auch nicht altersarm zu sein.
Der Grundsatz gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit klingt ja fast wie von den Gewerkschaften in die Agenda 2030 geschrieben. Ist der in Thüringen bereits verwirklicht?
Ja, wir sagen immer gleicher Lohn für gleiche Arbeit, aber wichtig ist für uns immer am gleichen Ort, weil natürlich klar ist, auch die Kaufkraft spielt eine Rolle. In München, Stuttgart, Hamburg ist es sicherlich das Preisniveau etwas anders als in Thüringen. Und von daher ist es auch gerechtfertigt, dass eben Löhne auch regional leicht unterschiedlich sind. Allerdings dürfen die Arbeitgeber dieses Gefälle nicht ausnutzen, um dann in den Randbereichen und auch in mehr ländlichen Gebieten, auch vor allen Dingen da, wo Gewerkschaften nicht stark sind, da eben dann auch Niedriglöhne nur zu zahlen.
Kinderarbeit und Zwangsarbeit dürfte es in Thüringen doch eigentlich nicht geben, oder sind dort Fälle bekannt?
Also mir sind da jetzt keine Fälle bekannt, aber natürlich spielt das Thema eine große Rolle bei der Beschaffung, weil man muss ja sehen, unsere Produkte werden nicht mehr alle vor Ort hergestellt, sondern die Produktion, zum Teil auch die Dienstleistung, sind ja weltweit vernetzt. Es gibt eine weltweite Arbeitsteilung und wir achten sehr darauf, dass Unternehmen auch Kinderarbeit in der Produktions- oder Lieferkette ausgeschlossen ist. Das ist natürlich nicht überall möglich. Ein schönes Beispiel dazu ist, dass die IG Metall, die auch für die Textilbeschäftigten zuständig ist, in einer Kampagne ist, die heißt Clean Clothes Campaign, also Kampagne für saubere Kleidung. Und da wird versucht, auch über internationale Gewerkschaftsbünde und internationale Gewerkschaften in der Lieferkette zu verhindern, dass Kinderarbeit oder auch menschenunwürdige Arbeit sozusagen dann hier ankommt, wenn eben Textilien hier geliefert werden. Allerdings muss man sagen, das ist noch nicht umgesetzt. Es sind immer Ansätze. Und es liegt dann natürlich auch an den Kunden und Kundinnen, dass sie entsprechend darauf achten, wenn sie Kleidung kaufen, dass sie diese Siegel, die es da gibt, einhalten.
Nochmal zurückzukommen auf die prekäre Beschäftigung und Arbeitsrechte. Was kann denn da zu Verbesserung führen? Also wer kann da was und wie tun, damit das eingehalten und verbessert wird? Auch in Bezug auf die Lieferketten und deren soziale Nachhaltigkeit, aber auch in Bezug auf die Löhne, die eben doch immer noch unterschiedlich sind.
Also viele meinen, dass die Gewerkschaften kommen sollen und das für sie regeln. Das ist aber falsch gedacht, weil die Gewerkschaften sind immer die Mitglieder. Und wir sagen, man muss es selber tun. Die Beschäftigten haben das Recht, in einem Betrieb ab 5 Beschäftigten einen Betriebsrat zu gründen. Es gibt immer noch viel zu wenig Betriebs- und Personalräte in Thüringen. Die können wiederum sehr stark Mitbestimmungsrechte wahrnehmen, auch wenn Kündigungen anstehen oder Probleme im Betrieb sind. Sie können aber auch positiv auf das Unternehmen, auf die Unternehmenskultur Einfluss nehmen und ihren Arbeitsplatz selbst verbessern. Und wir als Gewerkschaft unterstützen das dann natürlich. Wichtig ist, man geht in die Gewerkschaft, man organisiert sich mit Gleichgesinnten und versucht dann im Betrieb gemeinsam was durchzusetzen.
Und gibt es auch von politischer Ebene irgendwas, wo du sagst, da könnte auch Thüringen was erreichen?
Ja, das Betriebliche ist die eine Ebene, die Politikebene ist die zweite oder die andere Ebene. Und wir versuchen natürlich, wenn wir Einfluss nehmen, zum Beispiel für den freien Sonntag, dass der Sonntag frei bleibt und das Arbeitszeitgesetz nicht geändert wird, versuchen wir, dass die Sonn- und Feiertagsarbeit möglichst gering gehalten wird. Da versuchen wir natürlich auch auf das Ministerium und auf die Stellen, die da zuständig sind, Einfluss zu nehmen, auch in Thüringen mit einigermaßen Erfolg. Es gibt aber noch ein anderes Thema, was jetzt aktuell ansteht. Das ist das Thüringer Vergabegesetz. Wir wollen das ändern. Wir wollen ein Tariftreue- und Vergabegesetz daraus machen. Und das heißt, ein Vergabegesetz ist dafür da, wenn öffentliche Stellen, Kommunen, das Land oder Stadtwerke oder ähnliche öffentliche Einrichtungen Dienstleistungsaufträge vergeben, zum Beispiel für Busse und Bahn oder auch Produkte bestellen oder auch eine Baufirma beauftragen, dass sie dann bestimmte Kriterien einhalten, die eben guter Arbeit entsprechen. Und da kann eben das Gesetz so ausgestaltet werden, dass da klare Bestimmungen sind, dass eben dort nicht, wie es jetzt leider immer noch häufig der Fall ist, das billigste Unternehmen den Zuschlag bekommt, sondern wir wollen, dass das immer so ist, dass das wirtschaftlichste Unternehmen den Zuschlag bekommt. Und da müssen auch soziale Kriterien Berücksichtigung finden und natürlich auch Umweltkriterien.
Ja, es gibt also auch in Thüringen noch einiges zu tun. Vielen Dank für das Gespräch an Rolf Düber vom DGB Hessen-Thüringen, der dort Referent für Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie Europa ist.
Vielen Dank.
Das war schon wieder eine Stunde geborgte Zukunft auf Radio Frei. In der nächsten Ausgabe geht es um SDG Nummer 9, widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige Industrialisierung. Bis dahin verabschieden sich von euch
Uwe
und Hermine. Macht's gut.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich gehe nicht. Ich bin frei.